Ihr kennt das sicher. Einmal nicht aufgepasst und schon hat man wieder mal mehr Zeit auf Instagram, TikTok und Co. verbracht, als einem auch nur irgendwie lieb sein kann. Aber wenn es uns Erwachsenen schon so schwer fällt, uns abzugrenzen, wie muss es dann eigentlich für Kinder sein, deren Gehirne sich noch in der Entwicklungsphase befinden? Tja, die Studienlage ist eindeutig, denn das psychologische Wohlbefinden und auch die Konzentrationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen haben in den letzten Jahren rapide abgenommen und der Zusammenhang mit Social Media ist leider gut belegt. Sollten wir Social Media deshalb für Kinder verbieten? Auch um Eltern zu entlasten, die ihrem Kind ja schlecht Dinge verbieten können, die alle anderen Kinder bereits nutzen? Oder würde das das Problem nur ins Erwachsenenleben verschieben? Denn was ist mit Teilhabe und mit Medienkompetenz? Darüber sprechen wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Billig und Gerecht. Ich bin Susanne Gössel und mit mir ist hier
Matthias Braun und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und zugeschaltet habt zu einer Folge, bei der wir über Social Media sprechen wollen.
Oder genauer genommen Social Media Verbote. Auch nicht Social Media Verbote für alle, das wäre auch mal spannend, sondern für Social Media Verbote für Jugendliche und Kinder. Das ist ja in den letzten Monaten wild durch die Presse gegangen und jetzt sieht es so aus, als könnte es in konkreten Gesetzesreformen, jedenfalls auf deutscher, aber vielleicht auch auf europäischer Ebene münden.
Mhm. Und kannst du vielleicht ganz kurz was aus deiner Perspektive dazu sagen, warum wir da jetzt eigentlich genau drüber reden?
Also Auslöser war, dass Australien Social Media komplett verboten hat für Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter. Das war Anfang des Jahres und jetzt langsam zeigt sich, dass das praktisch zum Teil schwierig umzusetzen ist. Aber es war das erste Land, das wirklich so ein komplettes Verbot eingeführt hat. Und seitdem wird eben diskutiert, das auch in anderen Ländern einzuführen. Frankreich diskutiert es, in Griechenland hat man es diskutiert und eine bestimmte andere Reform eingeführt. Und in Deutschland wird eben auch seitdem darüber diskutiert, ob wir das nicht auch einführen sollten, weil eben in den letzten Jahren herausgekommen ist, was für einen schlechten, auch gesundheitsschädlichen und psychisch schädlichen Einfluss die Nutzung von Social Media, so wie sie jetzt unkontrolliert ist, gerade für Heranwachsende hat.
Mhm. Genau, also und dann wäre ja so das Kernargument, dass es irgendwie um Schutz von Kindern und Jugendlichen primär ginge.
Genau.
Und vielleicht auf der Gegenseite könnte man ja auch argumentieren, naja, Social Media ist eigentlich ein Kernbestandteil des öffentlichen Lebens.
Und des privaten Lebens auch.
Des privaten, aber sozusagen auch einfach der Teilhabe. Also es ist eine Grundfrage, wie kommunizieren Menschen miteinander, wie haben wir eigentlich Teil, woher bekommen wir Informationen, wer ist eigentlich alles auf Social Media und muss ich da nicht irgendwie sein, um auch entsprechend, sei es in der Schule, im Unterricht oder dann vielleicht aber auch in Debatten irgendwie mitreden zu können.
Genau, und dann haben wir auf der anderen Seite eben Depressionen, Angststörungen, Suchtverhalten, wenn man zu viel auf Social Media sich umher bewegt, Aufmerksamkeitsdefizite etc., was inzwischen durch zahlreiche Studien bewiesen wurde.
Eine Menge zu überlegen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und versuchen mal unser Glück. Und vielleicht können wir das so machen, dass du, Susanne, uns einfach mal ganz kurz ein bisschen an die Hand nimmst, wie das aus einer juristischen Perspektive einzuschätzen ist.
Recht, aber kurz erklärt.
Ja, das, da muss ich etwas ausholen, muss ich glaube ich immer, aber hier muss ich auch wieder ausholen, dass das Ganze natürlich verschiedene Ebenen hat. Zum einen sollten wir vielleicht damit beginnen zu sagen, in Deutschland gibt es aktuell keine Regulierung davon. Was man möglicherweise bedauern kann, aber jedenfalls gibt es keine Norm, die sagt, Social Media für Jugendliche ist erlaubt oder ist nicht oder für Minderjährige, was auch immer. Das heißt, bisher müssten wir darüber nachdenken, ob eine solche Regelung eingeführt werden könnte und unter welchen Prämissen sie eingeführt werden könnte. Und dazu muss man eben zwei Ebenen trennen, nämlich zum einen, dass wir in Deutschland nicht völlig isoliert in der Welt stehen, sondern in die Europäische Union eingebettet sind und es europäisches Recht gibt, das vorrangig gilt und das schon Regelungen trifft, die möglicherweise diesen Fall schon regeln. Und da muss man auf der anderen Seite sich in Deutschland, angenommen, wir schieben das EU-Recht jetzt zur Seite, mal überlegen, was sind überhaupt die Positionen, die hier im Raum stehen. Und da haben wir auf der einen Seite den Schutz der Jugendlichen, die eben vor Sucht und möglicherweise auch Datenschutzrechtsverstößen geschützt werden sollen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch möglicherweise das Interesse der Jugendlichen, teilhaben zu können, sich informieren zu können. Denn Social Media Accounts dienen ja auch der Funktion, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, aber auch sich über die Welt zu informieren. Da haben wir die Informations- und Kommunikationsgrundrechte, die in der Verfassung stehen, die für uns alle greifen und deswegen auch für Minderjährige. Und dann haben wir natürlich auch das Elternrecht, wo man sagen könnte, naja, es greift auch in die Rechte der Eltern ein, selbst zu sagen, meine Kinder führe ich an die Social-Media-Accounts folgendermaßen heran. Und dann haben wir eben ganz stark auf der anderen Seite auch das Persönlichkeitsrecht des Jugendlichen, der Jugendlichen, die das geschützt werden muss und das eben auch vor solchen negativen Einflüssen, die durch Social Media Accounts, wie inzwischen immer wieder publik wird, verursacht werden können, dass da geschützt werden muss.
Der Paragraph des Tages.
Artikel 28 vom Digital Services Act, so wird er genannt, das ist eine EU-Verordnung, das schiebe ich noch vorweg. EU-Verordnung bedeutet, dass sie unmittelbar und verbindlich in allen Mitgliedstaaten gilt und dass da auch nicht die Möglichkeit besteht, dass die Mitgliedstaaten konkretisierend tätig werden. Es gibt in der EU daneben die Richtlinie und die Richtlinie gibt häufig Vorgaben, überlässt dann aber das Feintuning den Mitgliedstaaten und das haben wir hier nicht. Da steht drin, Anbieter von Online-Plattformen, die für Minderjährige zugänglich sind, müssen geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um für ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz von Minderjährigen innerhalb ihres Dienstes zu sorgen. Und dann gibt es noch Absatz 2, der sagt, insbesondere im Datenschutzrecht müssen wir aufpassen, personenbezogene Daten. Absatz 3 sagt, übrigens dürfen nicht zusätzlich personenbezogene, also es gibt keine Verpflichtung, zusätzliche personenbezogene Daten zu verarbeiten, um das Alter festzustellen. Und dann gibt es, deswegen gehe ich den Artikel einmal durch, Absatz 4, der sagt, dass die Kommission nach Anhörung eines Sachverständigenausschusses Leitlinien herausgeben darf, die den Absatz 1 konkretisieren sollen.
Aber Leitlinien sind jetzt was anderes als Richtlinien.
Ja, Leitlinien sind Empfehlungen, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Man weiß es nämlich nicht so genau. Inzwischen gibt es diese Leitlinien, die von der Kommission nach eben Anhörung von verschiedenen sachverständigen Stellen herausgegeben wurden. Und die konkretisieren Absatz 1. Es steht aber nirgends, dass jetzt aus diesen Leitlinien eine Verpflichtung resultiert, sich genau an diese Leitlinien zu halten. Es ist nur umgekehrt. So eine Art Vermutung, würde ich sagen, wenn sich Online-Dienste an diese Leitlinien halten, dann sind sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nur umgekehrt, wenn sie sich nicht dran halten, steht nicht fest, dass das automatisch einen Verstoß gegen Absatz 1 darstellt. Was jedenfalls spannend ist in diesen Leitlinien, es wird ausdrücklich auch unter anderem betont, dass verschiedene Schutzmechanismen festgestellt werden müssen, etabliert werden müssen, wenn Minderjährige wahrscheinlich diese Social-Media-Plattform nutzen. Dass zum Beispiel bei dem Account bestimmte Funktionen erstmal im Off-Modus deaktiviert sein müssen und nicht von vornherein an sein müssen. Und auch, dass bestimmte sogenannte suchtverursachende Tools abgeschaltet sein müssen. Und zum Beispiel keine Werbung schalten darf, die auf dem Verhalten vorher basiert und dann eben besonders zugeschnitten ist. Mhm. Das ist so der Rechtsrahmen grob. Diese Leitlinien haben eben den Nachteil, man weiß nicht genau, wie weit sie gehen. Aber die sind schon relativ speziell und die Hoffnung, die die Kommission mit diesen Leitlinien verbindet, ist natürlich, dass die Online-Plattformen sich daran halten und damit das Problem eigentlich ausgeschaltet ist.
Ich habe viele Fragen.
Ja, entschuldige, das war jetzt auch sehr, sehr lang.
Also ich habe vielleicht mal ganz banal eingestiegen. Ich habe so, irgendwie schwirrt bei mir im Kopf rum, es gibt zum einen den Digitalen Service Act, dann gibt es aber ja auch noch den sogenannten AI Act. Oder die KI-Verordnung, wie manche ja auch irgendwie sagen. Die ist ja auch eine Verordnung.
Genau.
Gibt es da irgendwie ergänzende oder sich widersprechende Verhältnisbestimmungen? Also zwischen AI-Act? Also müssen wir da was beachten, jetzt konkret gefragt, aus dem AI-Act resultierend?
Würde ich jetzt konkret nicht sagen, weil sich im AI-Act, soweit ich den überblicke, und ich hätte jetzt gedacht, das tue ich, aber der ist so lang und so kompliziert, dass ich da nie safe sein kann. Da gibt es nicht speziell Regelungen, die jetzt den Fall von Social Media und diesen suchtmachenden Tools verwenden, auch weil ja die KI-Verordnung quasi parallel zum DSA konzipiert wurde.
Genau, also die auch so in der Risikogruppe zwischen 1 und 2, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie jongiert. Also erstmal nicht als sehr riskant angesehen wird.
Genau, also das ist, also der AI-Act, der reguliert abhängig von Risiken und der DSA ja quasi von den Funktionen und dabei gibt es eben ganz besonders harte Pflichten für besonders große Online-Plattformen und Privilegierungen für Kleinstunternehmen, es sei denn, sie sind besonders große Plattformen. Und dann gibt es aber auch noch diese allgemeinen Pflichten für Online-Plattformen und die Funktionsweise ist so ein bisschen anders, weil der DSA stärker auf die Interaktion zwischen den Plattformen und den Nutzenden ausgerichtet ist, während die KI-Verordnung eigentlich ganz konkrete Pflichten nur für Hersteller, Anbieter, Betreiber etc. etabliert, aber nicht auf dieses konkrete duale Verhältnis eingeht.
Billigen wir das?
Okay, jetzt kommt eine etwas aus einer ethischen Perspektive geschossen, eine etwas abstraktere Frage. Aber ich glaube, dass sie irgendwie eine ganz zentrale mir zu sein scheint, wenn wir jetzt irgendwie über dieses Thema Social Media Verbot bei Kindern und Jugendlichen nachdenken. Du hast ganz am Anfang gesagt, es geht neben der Frage Eltern und Fürsorge, da können wir vielleicht auch gleich noch kurz sprechen, geht es auch um die Frage von Suchtprävention, Suchtverhinderung, mhm, gerade auch bei Schutzbefohlenen, bei noch nicht Volljährigen. Mhm. Und da ist der Kinder- und Jugendschutz sehr zentral. Mhm. Da ist aber ja auch sehr zentral, was für ein Konzept von Sucht wir denn eigentlich haben und was für einen Umgang eine Gesellschaft eigentlich mit Sucht irgendwie hat. Habt ihr im Recht eigentlich ein Konzept von Sucht? Also was eigentlich Sucht ist? Vielleicht ist die Frage auch viel zu groß und vielleicht macht sie auch gar keinen Sinn. Aber mir scheint das eigentlich eine sehr zentrale Frage zu sein, weil, also jetzt mal ganz offen gesprochen, also wahrscheinlich gibt es ja keinen Mensch, der nicht in irgendeiner Art und Weise
süchtig nach irgendwas ist.
Süchtig
und sei es Schokolade, Kaffee.
Ist, sei es so, ne? Irgendwie
Büchern.
Dinge, die wir akzeptieren.
Ja.
Ja. Und Dinge, wo wir sagen, naja, in manchen, das hängt dann sehr ab von Communities, von bestimmten, vielleicht auch Gewohnheiten. Ja. Also irgendwie ins Stadion zu gehen und ein Bier zu trinken scheint uns erstmal sehr normal. Irgendwie vielleicht 2, 3, 4 Bier zu trinken scheint manchen auch noch sehr normal.
Wenn es dann aber jeden Tag ist, fangen einige an, kritisch
Tag
zu gucken.
Ist, genau. Ist dann schwierig. So medizinisch betrachtet sind schon 4 Bier jede Woche nicht so ein cleverer Schachzug. Also das heißt, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen davon, was denn eigentlich ein beschützenswerter Zustand ist. Also wovor wir uns eigentlich schützen wollen, wenn wir sagen Suchtprävention.
Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich würde jetzt vermuten, so richtig eine abstrakte juristische Definition von Sucht haben wir nicht. Mhm. Wir haben nur verschiedene Regulierungen, bei denen gesagt wird, hier haben wir ein Suchtverhalten. Da sehen wir, dass es außer Kontrolle gerät, möglicherweise auch selbstgefährdend oder gemeingefährlich wird. Und deswegen müssen wir hier Regulierung eingreifen, also zum Beispiel Glücksspiel. Wo man sagt, es muss halt in bestimmten rechtlichen Bahnen sein, dann kann es zulässig sein, solange es eben reguliert ist. Und ähnlich haben wir das bei Tabak und Alkohol, dass da eben bestimmte Altersgrenzen sind, bei denen gesagt wird, da darf es nicht verkauft werden. Wobei das ja dann wiederum der Gedanke dahinter ist, da haben wir wieder diese Elterngrundrechte, dass Minderjährige ja Alkohol trinken dürfen, wenn sie dabei von den Eltern begleitet werden. Nur darf es eben nicht an sie abgegeben werden.
Aber da steckt ja die Idee hinter, dass sozusagen je älter oder vielleicht auch hoffentlich erwachsener ich irgendwie bin, desto kompetenter kann ich mit Risiken umgehen und kann das irgendwie einschätzen, ob es jetzt eine gute Idee ist.
Wobei es dann natürlich auch, also daneben wahrscheinlich wieder diese sozial adäquaten Süchte gibt, die irgendwie akzeptiert werden, obwohl man weiß, wie du was eben beim Alkohol sagtest, obwohl man weiß, dass sie schädlich sind, wie Alkohol jetzt beispielsweise. Dann, wir haben die gleiche Diskussion bei dem Cannabis-Legalisierung gehabt, wo auch genau diese Grenze austariert werden soll. Ich weiß aus eigenen Erfahrungen, dass es in Südamerika Länder gibt, wo es Tradition ist, die Koko-Blätter zu kauen, das eben Bestandteil von Kokain ist oder auf jeden Fall auf der gleichen Pflanze basiert. Und diese Blätter wären in Deutschland, würden die unter das Betäubungsmittelrecht fallen. Da werden die genutzt, um zum Beispiel Höhenunterschiede auszugleichen. Also da ist es völlig sozial adäquat, die zu nutzen. Und auch für andere Sachen. Also da sieht man auch, es ist gesellschaftlich so ein bisschen, Rauchen wissen wir auch alle, dass das schädlich ist, aber trotzdem schützen wir die Leute nur durch bunte Bilder vor sich selber, aber mehr machen wir nicht. Also da, und da kommt, glaube ich, auch dieser soziale Aufschrei, der losgehen könnte, wenn man es verbieten würde, weil einfach zu viele schon betroffen sind eigentlich.
Also es geht ja, also wenn jetzt auf einer abstrakten Ebene geht es irgendwie darum, dass wir diskutieren, was wollen wir in einer Gesellschaft eigentlich an Risiko oder an Kompetenz im Umgang mit Risiken irgendwie vermitteln? Wo wollen wir aber auch vor unkalkulierbaren Risiken oder gar Schaden oder Verletzung irgendwie schützen?
Ja, und dann geht es aber auch wiederum in die andere Richtung, dass wir sagen, naja, irgendwann sind wir halt alle selbstverantwortlich und für unser Wohlbefinden selber zuständig. Und dann musst du halt selber entscheiden. Dann musst du selber wissen, ob du dich umbringen willst oder nicht. Langsam oder schnell. Du musst etwas überspitzt auszudrücken, aber wenn du weißt, Alkohol ist schlecht für dich und als erwachsener Mensch gehen wir davon aus, dass du das weißt, dann darfst du es trotzdem, du darfst halt nicht andere Leute schädigen, dann machen wir wieder was. Genauso ist es mit dem Rauchen, deswegen haben wir inzwischen ein Rauchverbot in Innenräumen, weil es dann eben auch um den Schutz von anderen Personen geht. Und dann haben wir natürlich immer diese Frage, was machen wir jetzt mit Kindern, wo einfach erwiesen ist, Kindern und Jugendlichen, deren Gehirne sind noch nicht so weit, dass die selbst autonom Risiken überblicken und einschätzen können. Man kann natürlich auch über die Altersgrenzen diskutieren, weil ja inzwischen auch in der Neurowissenschaft erwiesen ist, dass das menschliche Gehirn nicht mit am 18. Geburtstag plötzlich vollkommen entwickelt und selbstverantwortlich ist, sondern dass das regelmäßig noch bis 25, 26 dauert. Mhm. Aber da hat man jedenfalls mal so irgendwann, nicht nur irgendwann, also kann man an einem konkreten Zeitpunkt feststellen, früher war es 21 Jahre, inzwischen 18 Jahre gesagt, wir definieren jetzt einfach mal Volljährigkeit mit 18 und sagen, wir gehen davon aus, dass jemand selbstverantwortlich ist.
Genau, und das ist ja erstmal, also wir würden jetzt in der Ethik sagen, das ist irgendwie eine Setzung, das ist eine Norm, die genau. Man damit irgendwie setzt. Und natürlich kann man immer Debatten führen, ja, warum kann ich mit 15 Jahren und 364 Tagen nicht trinken und mit irgendwie 16 Jahren und einem Tag
genau. Sozusagen
soll es dann irgendwie gehen oder bei härteren Sachen dann später. Aber trotzdem ist es ja, also es ist erstmal eine ausgehandelte Grenze, die man da einfach festzieht. Mhm. Und jetzt hatte ich nochmal in Vorbereitung irgendwie geschaut, naja, interessanterweise jetzt mit Blick auf Social Media, ist es ja so, da gibt es ja eine relativ klare Studienlage, also wo wir relativ gut sehen können, also Kinder im Alter von 11 oder 12 haben einfach kognitiv noch nicht die Fähigkeit, überhaupt eine Kontrolle ihres Zugangs zu solchen Social-Media-Plattformen und überhaupt auch eine Fähigkeit zu verstehen, was denn da passiert, wie ich diese Interaktion einzuschätzen kann, wie vielleicht auch andere manipulativ Interaktionen nutzen können, also auch so ein Gefahrenbewusstsein. Das ist so irgendwie um die 13, 14.
Fängt es an, ne?
Ja, fängt das an, dass man jetzt erstmal aus dieser Perspektive das überhaupt irgendwie einschätzen kann. Und gleichzeitig sehen aber ja, und das ist dann irgendwie so die andere Seite, also wenn ich jetzt auch irgendwie bei uns zu Hause denke, die Kinder sehen natürlich ständig, also wie oft
ihre Eltern
irgendwie mit diesen so gefährlichen Dingen irgendwie hantieren. Und haben ja oft eine viel bessere Routine. Ja, also gibt ja Fälle, wo dann irgendwie auf einmal Eltern ihre Kinder fragen, kannst du mir das mal einstellen? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert oder was auch immer.
Ja, ja.
Also irgendwie, und das ist ja erstaunlich früh. Also das heißt, vielleicht verändert sich das ja auch, wie diese Kompetenzen dann irgendwie da sind. Und manche Plattformen, auch das habe ich nochmal nachgeschaut, manche zählen YouTube zum Beispiel dazu, manche nicht. Manche sagen, naja, YouTube ist ein Social Media, manche nicht. Also, und trotzdem zeigt das ja irgendwie, dass es eine sehr hohe Sichtbarkeit, offensichtlich auch eine hohe Wirksamkeit in unserem Zusammenleben hat.
Ja.
Also wir sehen einfach unfassbar viele Menschen vor ihrem Smartphone stehen oder sitzen oder was auch immer. Manche Städte überlegen gar, ne, brauchen wir jetzt irgendwie neue Leit- oder Sicherheitssysteme, weil Leute einfach nur noch auf ihre Displays schauen und in diesen Welten unterwegs sind. Also das heißt,
wir brauchen autonome Fahren, damit die Leute noch mehr. Nee. Ja, aber kann ich ganz kurz da reingehen, weil ich glaube, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Also volle Zustimmung zu dem, was du sagst. Aber ich glaube, ein weiteres Problem, was wir hier haben, ist, wir haben ja, wenn wir jetzt beim Beispiel Alkohol oder Tabak bleiben, da haben wir ja das gleiche Problem. Wir haben Eltern, die einfach die ganze Zeit rauchen oder immer jeden Abend ein Glas Wein trinken oder so. Aber da haben wir anscheinend bei den Eltern regelmäßig genug Verantwortungsbewusstsein, zu sagen, ja, ich mach das, aber für dich ist das jetzt noch nichts, weil du ein Kind bist.
Und aber ja auch erst, das ist ja auch eine Entwicklung, das war ja auch nicht am Anfang so. Also wenn man sich anguckt, wie das in den 50er, 60er Jahren war.
Ja, ja, genau, aber das haben wir jetzt, also ich hoffe mal, dass wir das haben. Und wir haben natürlich eine Kontrolle durch die Eltern, die auch dann, wenn die Kinder dann doch zum Glas greifen, sagen, nee, trink das mal nicht. Oder zur Kippe. Und das dann verbieten und sagen, ich möchte nicht, dass du trinkst oder wir machen das mal gemeinsam, wenn du älter bist, aber jetzt nicht. Und ich glaube, das Problem, was wir in der ganzen Debatte haben, was eben das Ganze erschwert und deswegen so in Richtung Verbot umkippt, ist, dass wir bei den Eltern die Kompetenzen nicht haben. Weil eben dann gerade bei den Eltern völlige Hilflosigkeit herrscht, auch nur irgendeine Sperre, eine Altersbegrenzung einzustellen, zum Teil auch gar kein Interesse. Und dann die Jugendlichen teilweise kompetenter sind als ihre Eltern. Und sich dann aber andererseits von denen sagen lassen sollen, mach das mal nicht, aber dann in der Begründung auch wiederum so eine aus Sicht der Jugendlichen fehlende Kompetenz zutage kommt. Und das ist natürlich dann besonders schwierig, wenn man das Gefühl hat, jemand will mir hier was erklären und verbieten, obwohl er sie überhaupt nicht weiß, wovon er sie redet.
Genau, und da reden wir jetzt nicht, aber man könnte sagen, naja gut, das ist ja irgendwie auch bei jeder Substanz so, also auch beim Alkohol, beim Tabak gibt es Möglichkeiten, dass man einen Schutz umgeht. Ne? Also
ja, genau.
Haben wir im Vorfeld irgendwie schon drüber gescherzt, irgendwie, also dann den Alkohol oder die Zigaretten für die Eltern zu besorgen an der Kasse geht manchmal, manchmal geht's nicht. Aber sozusagen, also das ist ja noch kein Argument gegen oder für.
Genau, war früher auch deutlich leichter, haben wir beide festgestellt.
Ne, genau, einen ne, stärkeren aber, Schutz ja. irgendwie, ne? Also, aber ich verstehe dich jetzt so, dass du das eigentlich auf einer anderen Ebene meinst, dass du es eher auf dieser Ebene meinst, zu sagen, also inwiefern ist denn eigentlich eine Gesellschaft, aber sind wir vielleicht auch als ältere Menschen denn überhaupt
in der Lage, quasi die Verantwortung für die Kinder zu übernehmen und die dann ranzuführen und zu erziehen und denen dann guten Umgang mit Social Media quasi beizubringen. Guten Umgang mit Alkohol können wir, glaube ich, inzwischen. Kann man sich auch jetzt im Detail drüber streiten, aber auf jeden Fall gibt es da inzwischen ein Grundverständnis, ab bestimmtem Alter okay, aber auch nicht zu viel. Und bei Social Media haben wir, glaube ich, einfach sehr viel fehlende Kompetenz in der Elterngeneration.
Ja, das finde ich übrigens ein starkes Argument. Also das hat, glaube ich, andere Schwierigkeiten. Aber wenn man das mal so sagt, könnte man sagen, naja, es braucht eigentlich ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche, weil wir Erwachsene nicht damit ordentlich umgehen können.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so gefordert wird, weil eben auch die Politikerinnen, die das fordern, glaube ich, auch einer Generation angehören, in denen die Kompetenz nicht so ausgeprägt ist und die merken, ich bin überfordert und ich könnte meinem Kind das nicht richtig beibringen. Vielleicht ist es besser, wenn wir da eine Schranke ziehen. So wie es vielleicht bei bestimmten Drogen auch möglich ist. Also Cannabis haben wir jetzt durch, aber es gibt bestimmt auch noch andere Drogen, da bin ich keine Expertin, bei denen man sagen könnte, es gibt bestimmt einen verantwortungsvollen Konsum, der nicht schädlich ist, aber der ist so kompliziert herbeizuführen, dass wir es lieber komplett verbieten, als dass man dann irgendwie aus Versehen Leute ermächtigt, da zu weit zu gehen.
Wobei auch das ja zum Beispiel, also Cannabis ist ja irgendwie ein gutes Beispiel, weil das ja auch irgendwie zeigt, wie schwierig das ist. Ne? Also jetzt so eine Regelung, also wir wissen ja schon, dass Cannabis bei hohem Konsum auch für Jugendliche durchaus schädlich ist.
Ja.
Kinder, die das passiv konsumieren, ist jetzt auch nicht ohne, also ist jetzt nicht ohne jedes Risiko. Und dann gibt es irgendwie so eine Vorgabe wie, naja, nicht im Umkreis von, ne? Und dann können wir uns über die Umsetzung irgendwie streiten. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir das so gut regeln, zu sagen, da gibt es dann wirklich einen effektiven Schutz. Sondern aber wir akzeptieren das irgendwann. Wir sagen dann irgendwann, naja, okay, aber das ist jetzt eine Art von Kompromiss, mit der wir irgendwie da leben.
Und der ist halt besser, als gar nichts zu tun. Ne? Es ist besser als ein komplettes Verbot und es ist besser als eine komplette Erlaubnis. So, und der Großteil der Leute, die geschützt werden sollen, wird geschützt und der Großteil der Leute, in deren Freiheiten eingegriffen wird, kann dann die Freiheiten leben. Ne? Und dann hat man so einen Graubereich, aber man hat immer noch irgendwie so die großen Lager, die irgendwie auf der richtigen Seite dann jeweils sind.
Und wenn wir das jetzt aber nochmal so ein bisschen sortieren, also das heißt, man könnte einerseits sagen, wir brauchen ein Social-Media-Verbot, sagen wir mal, auf welche, worauf wir uns einigen, wenn wir den Studien folgen, sozusagen unter 14, ja, weil dann sozusagen die kognitive Kapazität einsetzt, mit diesen Risiken besser umgehen zu können.
Kann ich da ganz kurz aus internationaler Perspektive einwerfen, 13 wäre geschickter, weil in den USA 13 so eine Grenze ist, an die sich die Online-Media-Plattformen halten, weil es einen Federal Act gibt, der Minderjährige im so datenschutzrechtlichen Sinne grob gesprochen schützen soll. Und der hat als Altersgrenze 13. Das heißt, da hätten wir dann, da müssten wir nicht mit Facebook, Instagram etc. diskutieren, weil das eine Altersgrenze ist, die auch schon kennen. Ich glaube, da.
Okay, aber dann würden wir ein Stück weit sagen, dann ignorieren wir ein bisschen die wissenschaftliche Evidenz, die jetzt sagen würde, naja, eigentlich sind die Kapazitäten jetzt nicht mit 13, sondern vielleicht eher mit 14 oder sogar eher später da und würden aus so einer vergleichenden.
Vielleicht sind die US-amerikanischen Kinder sagen, einfach schneller,
schneller
datenrechtssensibel.
Oh ja, bestimmt sind die schneller datenrechtssensibel. Aber na gut, beziehen da eine Grenze. Ja, und wir argumentieren jetzt, naja, man braucht diese Grenze, weil es eventuell so ist, dass eine Gesellschaft oder dass insbesondere Erwachsene selber nicht gut damit umgehen können. Und das machen wir in vergleichbaren anderen Dingen, machen wir das ja vielleicht auf ähnliche Art und Weise. Jetzt könnte man aber andererseits sagen, naja, gleichzeitig sind wir oder legen wir doch großen Wert und du hast am Anfang auch Würde, auch Freiheit ja schon als Aspekte ins Spiel gebracht, sagen, naja, aber diese Beschränkung braucht doch irgendwie mehr als einfach nur zu sagen oder eine andere Begründungswucht auch irgendwie, als zu sagen, naja, da können halt irgendwie der Großteil der Leute nicht mit umgehen und deswegen verbieten wir es jetzt einfach. Also untergraben wir da nicht eigentlich dann, das könnte ein Gegenargument sein, untergraben wir dann nicht eigentlich die wichtige Betonung von Freiheit, von individueller Freiheit, aber auch von Achtung, von Würde, weil bei Social Media kann man einerseits sagen, ja, da tanzen einfach irgendwie Leute rum oder schreiben halt irgendwas. Aber da geht es ja um Interaktionen, wo wir nicht immer sofort sagen können, das ist alles unecht. Mhm. Wo wir auch in anderen Fällen, das ist ein anderes Thema, dann auch nicht einfach sagen, ja, das ist ja egal, was da im virtuellen Raum passiert, sondern das hat ja, eine Auswirkung. In beide Richtungen kann es die haben.
Und es kann natürlich auch nicht nur Unterhaltungscharakter haben, sondern es kann politischen Austausch fördern.
Genau, ja,
und
vielleicht ist es für viele, also YouTube, ne,
wenn und man da Statistiken guckt,
genau, ist eine der Hauptinformationsquellen.
Ja, genau.
Also, und da würde man ja sagen, man beschneidet doch dann Leute in ihren Grundrechten.
Genau.
Ne, wenn man sagt, naja, weil halt ein Großteil da mit der Sucht nicht oder dem Suchtpotenzial nicht umgehen kann, legen wir jetzt einfach diese Linie bei 13 oder 14, worauf
auch oder immer auf 16, was
oder
auch
wie
immer,
auch immer.
Um ganz
aber
safe
sozusagen
zu sein.
Gehen in ein Verbot.
Ja, das ist natürlich verfassungsrechtlich schwierig. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man immer so eine Abwägung der verschiedenen Güter machen muss. Das ist auch einer der Punkte, in denen gerade im juristischen Kontext stark diskutiert wird, ob so eine Abwägung tatsächlich ein Verbot rechtfertigen würde. Ich würde vermuten, dass man es begründen könnte und damit auch durchkäme, weil eben der Jugendschutz sehr, sehr hoch gehängt wird, auch berechtigterweise, Kinder- und Jugendschutz in Deutschland. Und natürlich diese negativen Auswirkungen, die Social Media auf Kinder haben und Jugendliche haben, auch relativ deutlich nachgewiesen sind. Oder auf jeden Fall ziemlich deutliche Korrelationen zu sehen sind. Worüber man diskutieren kann, ist, ob ein Social Media Verbot wirklich das einzige Mittel ist, das möglich ist, oder ob es nicht irgendwie mildere Mittel, würde man juristisch sagen, möglich wären. Zum Beispiel, das wird ja auch zum Teil diskutiert, abgestufte Altersbeschränkungen oder eben, dass man zum Beispiel sagt, YouTube ist okay, aber man schaltet die Kommentarfunktion ab. Dann hat man diesen Austauscheffekt nicht und zugleich muss YouTube, wie das auch im DSA sich aus diesen Leitlinien zumindest ergibt, dann suchtmachende Weiterklick-Empfehlungen etc. ausschalten. Und damit würde das aber ausreichen, dann könnten die Jugendlichen sich weiter informieren. Aber sie könnten eben nicht in irgendwelche politischen Diskussionen, die dann oder suizidanreizende Diskussionen oder sonstiges hineingezogen werden, weil sie eben auf den Inhalt wirklich beschränkt sind. Und es soll ausgeschaltet werden, dass sie über diesen Inhalt aber auch süchtig werden.
Ich meine, der Vorteil finde ich an diesem Argument oder an diesem Gedankengang ist, dass man ja stärker das Lernen von den Kompetenzen, die man da braucht, irgendwie zulässt und erlaubt.
Ja.
Also die Idee, dass ich jetzt sage, naja, wir haben jetzt ein Verbot und damit haben wir das Problem gelöst, was ja oft irgendwie so eine Denke dahinter ist, das ist ja total illusorisch.
Aber ich glaube, das ist auch zu leicht zu sagen, naja, dann lassen wir die halt und dann lernen die das schon selber.
Nicht komplett, aber wenn man mit so einer Einschränkungslogik arbeitet, zu sagen, naja, man kann schon schrittweise in Abhängigkeit von bestimmten einfach Altersstufen, sozusagen kann man schrittweise taucht man mehr ein in diese Logiken und in diese Welten. Mhm. Aber sozusagen, man wird nicht von vornherein einfach erschlagen, sondern sozusagen, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess irgendwie.
Ja.
In deinem Beispiel, ne, bei YouTube, ich kann sozusagen bestimmte Kanäle, auch das kann man ja durchaus überlegen, ja, kann ich irgendwie sehen oder bestimmte Kategorien, bestimmte Art von Informationen. Ich kenne den ganzen Bereich sowohl der politischen Bildung, aber ich habe auch gerade gedacht an sowas wie Spiele. Ja, also Das fällt dann aus der Debatte raus, ja. Aber ich meine, auch da gibt es Lootboxen, auch da gibt es sozusagen Mechanismen, die Leute in den Spielen halten.
Und da gibt es ja auch schon Altersfeststellungen. Also das könnte man darüber auch
Warum nicht, also warum können, ob es jetzt FSK ist oder wie auch immer, aber warum nicht auch Altersfreigaben sozusagen gestaffelt denken?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber es müsste eben, glaube ich, und das ist, glaube ich, was in der Debatte immer fehlt und was viel deutlicher betont werden müsste, es müsste viel stärker mit einer Social-Media-Kompetenz an Schulen und bei den Eltern begleitet werden. Also es müsste, dass die Kinder und Jugendlichen eben diese Kompetenzen lernen können, aber damit nicht alleine gelassen werden. Ich glaube, das ist eine große Lücke, die dieses Social-Media-Verbot beseitigen soll, die aber dann wahrscheinlich nach hinten losgehen könnte. Also um nochmal aufs Beispiel Alkohol zurückzukommen. Ich persönlich finde es gar nicht schlecht, dass wir in Deutschland so eine gestaffelte Regelung haben, dass man niedrigprozentigen Alkohol schon jünger trinken darf. Und dann den hochprozentigen erst ab 18. Ich habe, als ich in den USA gelebt habe, erlebt, wie das ist, wenn plötzlich jemand 21 wird und dann von einem Tag auf den anderen von 0 auf 100 gehen kann und häufig dann von 0 auf 1000 ging. Weil ich noch dazu in New Orleans gelebt habe, das wohl neben Las Vegas die einzige Stadt in den USA ist, in der man auf der Straße trinken darf. Und ich bin ja gebürtige Kölnerin, aber ich habe noch nie solche Alkoholexzesse erlebt wie in New Orleans bei den 21-, 22-Jährigen, die definitiv das, was ich im Kölner Karneval erlebt habe, bei weitem überstiegen haben. Und da habe ich halt gesehen, diese absoluten Verbote gekoppelt mit von einem Tag auf den anderen dann schon. Und dann häufig auch in einem Alter, wo man nicht mehr unbedingt zu Hause wohnt. Das ist dann sehr gefährlich.
Mhm. Und noch vielleicht so ein letzter Gedanke dazu, weil ich finde, dass es einfach ja auch zeigt, wie breit dieses Thema irgendwie ist, ist, dass man ja auch nochmal fragen könnte, naja, warum gibt es eigentlich so ein großes Bedürfnis nach diesen Plattformen?
Jetzt also, kommen die ganz großen Fragen.
Naja, aber das gehört, glaube ich, schon auch dazu, dass wir, dass man ja auch fairerweise sagen muss, das ist natürlich auf der einen Seite einfach bestimmt durch technische Entwicklungen, sodass sich Teile des sozialen Lebens in das Digitale verlagern.
Mhm. Es ist auch so ein Teufelskreis, ne? Also mehr Leute sind da, dadurch sind auch weniger Leute in anderen früher sozialen.
Naja, oder man hat auch irgendwie, ne, also gewisse soziale Normen verschieben sich.
Ja.
Also sozusagen, was nicht nur akzeptiert ist, sondern was vielleicht auch als normal, als gesund dann irgendwie gilt. Auch das wissen wir ja aus unterschiedlichen anderen Bereichen und Studien. Aber auch das wäre ja ein interessanter Punkt, weil du gerade sagtest, dieses Thema Bildung. Mhm. Aber ich glaube, Bildung in einem umfassenderen Sinne zu sagen, was gehört eigentlich dazu, ein gutes Leben zu führen? Und was ist denn eigentlich der...
Das fände ich ein gutes Fach in der Schule, gutes Leben.
Total, total, ja. Und ja. Das... ist doch, also ich glaube, das würde wahrscheinlich auch diese Frage einfach nur Verbot, ja, nein, würde es nochmal auf eine andere Basis stellen. Weil ich glaube, auch für Kinder und Jugendliche ist total wichtig, ist darüber nachzudenken, was tut mir eigentlich gut?
Mhm.
Aber auch, wie kann ich denn eigentlich gelingende Beziehungen, wie kann ich denn eigentlich gelingende Interaktionen, wie kann ich denn eigentlich einen Streit führen, wie kann ich denn eigentlich um Meinungen irgendwie ringen? Wenn diese Themen, das fände ich toll, wenn wir statt einfach nur sagen, Verbot ja oder nein, sagen, das Thema zeigt uns eigentlich wie durch eine Lupe, dass es das wert ist, darum zu ringen und das nicht aufzugeben und dass das der eigentliche Fokus ist. Wie kann unser soziales Miteinander, wie kann aber auch individuelles Glück, wie kann das eigentlich gelingen? Und ja, da brauchen wir Technik, da brauchen wir Technologie. Niemand von uns will mehr an eine Telefonzelle warten, bis man irgendwie
oder den mal erreicht. Boten, ne?
Oder die Brieftauben wollen wir auch nicht schicken, so, aber aus anderen Gründen, ja. Aber das heißt, es ist ja gut, dass es da Weiterentwicklung gibt. Aber manchmal gehen wir dann zu sehr in diese Entwicklung rein und glauben sozusagen, es geht ja auch gar nicht anders. Also ich habe keine Beziehung, ich habe kein Glück, ich kann meine Partnerin, meinen Partner nicht finden, ich kann keine Freundschaften knüpfen, wenn ich nicht auf diesen Plattformen bin. Das ist ja, wenn man dann ein bisschen länger im Leben dabei ist, realisiert man, nee, das so ist es ja auch irgendwie nicht. Ja, und vielleicht, das heißt nicht, dass im Digitalen nichts Echtes ist und das heißt auch nicht, dass im Realen immer alles echt ist oder im Analogen immer alles echt ist. Aber genau das als Thema zu machen, wie können wir unsere Gesellschaft da auch wieder neu denken, aber auch nicht unseren Frust darüber als ältere Generation, dass Phänomene von Einsamkeit, von ungewolltem Alleinsein, dass die so stark sind, dass wir den Frust einfach an den jungen Generationen auslassen und sagen, ja, okay, also verbieten wir mal Social Media und glauben dann de facto, wir hätten das Problem gelöst.
Ja, ja, und es ist so ein bisschen ihr müsst so leben, wie wir gelebt haben, dann ist alles gut und das ist ja auch nicht unbedingt... was wir weitergeben sollten. Ne?
Also genau. Und es fragt ja auch, was gibt ihr uns denn eigentlich weiter? Ich finde das interessant, wenn man mit sowohl Jugendlichen als auch Kindern, als auch jungen Erwachsenen irgendwie spricht. Das ist ja oft eine Frage. Was seid ihr uns eigentlich für Vorbilder?
Mhm.
Und wo lernen wir? Wo sind denn eigentlich die Leute, nicht nur zu denen wir aufschauen können, aber sondern auch zu denen, die mit uns gemeinsam Teil der Lösung sein wollen.
Und die das Gefühl haben, das Gefühl hat, die wollen mit uns zusammen das machen, ne? Und nicht nur irgendwie von oben Vorgaben machen.
Und deswegen, das finde ich, das ist natürlich eine sehr abstrakte Debatte. Und da kann man sagen, ja gut, aber hier sind die konkreten Suchtrisiken, ne? Also die darfst du nicht aus den Augen verlieren.
Ach, zu denen wollte ich auch gerade zurückführen. Ne?
Davor absolut d'accord. Aber ich glaube, es ist eine spannende Facette von dieser Debatte. Und sie macht halt eben klar, das Verbot, egal ob ich jetzt für das Verbot oder gegen das Verbot argumentiere, wird weder dazu führen, dass wenn wir sagen, wir machen ein Verbot, dass das Problem dann weg ist, aber auch wenn wir sagen, wir machen kein Verbot, wird das Problem nicht weg sein.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Einordnung.
Das stimmt. Ja, ganz vielen Dank.
Die Argumentarena.
Jetzt haben wir super viel diskutiert und es wird Zeit, dass wir vielleicht nochmal die Argumente ein bisschen sortieren. Und wie immer machen wir das mit unserer wunderbaren Losbox.
Und also die Frage, wollen wir ein Social-Media-Verbot für Jugendliche?
Ja.
Ist die Frage.
Und wir sagen jetzt einfach mal zwischen 13 und 14. Okay.
Und?
Ah, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich darf dagegen argumentieren.
Fang du mal an.
Okay. Also ich bin sehr klar gegen ein Social-Media-Verbot im Alter von 13 oder 14. Denn viel zu oft müssen junge Generationen die Inkompetenz und Probleme der älteren Generationen ausbaden, indem wir über Verbote sprechen und sowohl die Unfähigkeit älterer Generationen, vernünftig mit Alkohol oder Zigaretten umzugehen, als auch vielleicht mit neuen Technologien, ist ja oder könnte man ja als ein gutes Beispiel dafür sehen, dass doch diese Grenzziehungen a. relativ willkürlich sind und b. auch eben nicht dazu führen, dass man denn dann wirklich einen gesunden und dann auch positiven Umgang mit diesen Technologien lernt. Also schlicht das Ziehen dieser Grenze wird nicht dazu führen, dass das eigentliche Problem, um das wir ringen, auch nur in irgendeiner Art und Weise beseitigt werden wird. Also dass wir den Umgang mit Sucht im digitalen Kontext lösen. Und dann würde ich sagen, greift das Freiheitsgebot, dass ein viel zu massiver Eingriff in die Freiheit des Individuums wäre, die nicht allein durch ein Public Health oder Präventionsargument gewährleistet werden könnte oder in dem Falle sozusagen beschnitten werden dürfte.
Ganz vielen Dank. Und ich bin jetzt für ein Verbot für Jugendliche ab 13, 14 Jahren. Ich bin dafür, weil zum einen erwiesen ist, dass Social Media bei Jugendlichen deutlich verheerende Konsequenzen hat und sie auf der anderen Seite im Gegensatz zu Erwachsenen eben noch nicht entwicklungstechnisch die Kapazität haben, naja, sagen wir mal, selbstbewusst in die eigene Gefährdung hineinzulaufen, sondern denen das noch nicht klar ist und sie deswegen eben auch die Tendenz haben, sich immer stärker hineinziehen zu lassen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Folgen dafür auf gesundheitlicher, psychischer und auch gesellschaftlicher Basis extrem verheerend sein können. Wir haben ja ganz hohe Werte, was Stress, Depression etc. bei Jugendlichen betrifft, die sich wohl relativ deutlich darauf zurückführen lassen. Und das sind eben auch Gefahren, die man nicht einfach zurückweisen darf. Wir haben außerdem in der Vergangenheit gesehen, dass die Elterngenerationen anscheinend nicht in der Lage sind, da wirksame Mittel entgegenzubringen. Und deswegen spreche ich mich dafür aus, Social Media zu verbieten. Und zwar auf EU-Ebene, damit wir keine rechtlichen Probleme mit dem DSA haben. Die EU kann das machen. Sie hat es ja auch schon angekündigt zu prüfen. Das wäre dann quasi ein Ausbau von Artikel 28 des DSA. Und das kann dann erstmal greifen und bis 13, 14 Jahre Jugendlichen erstmal die Nutzung von Social Media verbieten. Danach besteht ja immer noch genügend Zeit, bis sie 18 sind, dass sie sich vorsichtig daran geführt werden. Und es sollte zugleich in der Schule mit Schulungsangeboten verbunden werden und möglicherweise auch Schulungsangeboten für Eltern. Aber da ich gerade keine Möglichkeit sehe, die Jugendlichen sonst zu schützen, sollte ein Verbot eingeführt werden.
Mhm. Das waren unsere Gedanken, Positionen, die nicht immer unsere sind, sondern die wir vielleicht auch einfach so erstmal versucht haben zu sortieren. Wie seht ihr das? Nehmt doch gerne mal Bezug, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das mögt. Und für heute war es das schon wieder.
Genau, wir freuen uns, von euch zu hören und hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!